Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich wurde heute früh aufgefordert, noch etwas zu meiner Person zu sagen. Das letzte Mal waren wir 22 hier. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das schon länger her ist. Also wir kommen, meine liebe Frau und ich, aus Lauter-Bernsbach, oberes Erzgebirge mit. Haben dort ein kleines Häuschen, sind alle beide voll berufstätig. Das ist vielleicht auch interessant für manche. Also wir wissen, was in der Welt los ist. Haben zwei erwachsene Kinder. Die Tochter ist verheiratet seit vielen Jahren. Der Sohnemann wird dieses Jahr auch heiraten. Da freuen wir uns auch riesig drüber. Ganz nette Schwiegerkinder. Seit letzten August sind wir Großeltern geworden. Und ich will der coolste Opa sein, der predigt. Das kann ich euch sagen. Das ist ein was Wunderschönes. Ja, hineingeboren in eine Elim-Gemeinde, dort aufgewachsen, viele Jahre als Ältester und Gemeindeleiter dort tätig und bin ich jetzt seit 2007, 2008 im Predigtdienst, seit vielen Jahren in vielen Gemeinden unterwegs, also quer durch Sachsen. Unsere momentane Dockingstation, unsere Heimatgemeinde ist Stolberg, dort fühlen wir uns auch sehr wohl, sind aber 2-3 Sonntage im Monat einfach immer unterwegs. Ich glaube, letztes Jahr hatte mich der Manfred mal angefragt, da musste ich ihm sagen, tut mir leid, das Jahr ist ausgebucht. Dieses Jahr eigentlich auch schon wieder. Ja, meine Maxime ist, ganz lieber Freund von mir, Missionar in Brasilien, der hatte immer so einen Satz auf Lager, ich bin ein Schwärmer und das Herz wird wärmer. Und ich muss euch sagen, ich bin ein Schwärmer von Jesus. Ich möchte heute predigen, nicht über die Missstände in unserem Land. Ich möchte auch nicht predigen über Demonstrationen, über Fortschritt und Zukunftsängste, das ist mir alles egal. Ich möchte predigen das Evangelium. Das Evangelium Gottes. Und damit möchte ich Menschen Mut machen. Damit möchte ich Menschen einen Weg aufzeigen. Es gibt Rettung und es gibt einen Gott, der alles noch im Griff hat. Das ist meine Maxime. Ja, das geht durch, das rüttelt auf, das macht wach und gibt einen auch Kraft auf Arbeit. Ich bin als Meister tätig, habe 70, 80, 90 Mitarbeiter unter mir. Ja, das ist eine wunderschöne Zeit, muss ich sagen. Dass Gott mich so segnet, das hätte ich in meiner Jugendzeit nie gedacht. In den rebellischen Jahren wollte man ja eigentlich nur weg aus der verstaubten Kirche. Aber Gott packt ein. Gott kann etwas anfangen und Gott kann mit jedem, da kommt mit mir klar, dann kommt er auch mit jedem klar. Das ist das einfach. Du hast es heute schon angesprochen, wir sind in der Passionszeit, Fastenzeit auch genannt. Viele nehmen diese Zeit als Anlass und verzichten auf Dinge, die im Leben so schön sind, wie Süßigkeiten, Fernsehen. Und so hat jeder so ein bisschen Dinge, auf was er in der Fastenzeit bewusst verzichtet, um diese Zeit mehr oder diese Zeit anders zu erleben, so will ich mich mal ausdrücken. Wisst ihr, dass wir alle in der Fastenzeit sind? In der großen Fastenzeit? Unsere Erdenzeit ist eine Fastenzeit. Denn wir gehören hier eigentlich nicht her. Und wir kommen auch nicht von hier. Ich habe da mal 3 Bibelverse, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, was das bedeutet. Im 1. Mose 2, Vers 7 schreibt da: Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und er hauchte in seine Nase, geht gleich los, da hängt hier mein Tablet, und er hauchte in seine Nase, ist mir auch noch nicht passiert. Er haucht in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. In Prediger 12, Vers 7 steht, und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen war. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Und noch einmal in Prediger 3, Vers 11, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also unser Geist, unsere Seele kommt von Gott hinein in diesen Körper, der, jeder wird das an sich feststellen, älter wird. Ich habe immer gedacht, das kann mir nicht passieren, aber mir passiert es leider auch. Und ich kämpfe vehement an gegen graue Haare und allen möglichen, aber es hat keinen Sinn. Aber unser Geist, unsere Seele wird einmal zurückkehren zu diesem Herrn. Und ich fand vorhin diesen Begriff, wenn er sein himmlisches Zuhause. Das ist doch das, was unser christlicher Glauben, die Grundlage unseres christlichen Glaubens ist, dass wir einmal zurückgehen werden. In diese himmlische Welt. Oder? Glaubt ihr das nicht? Hallo? Ja. Doch, ja, genau. Immer die gleiche Reaktion in Gemeinden, wenn ich frage, wo gehen wir denn als Christen hin? Fehlt bloß noch in der Ecke irgend so ein Heimchen, was so Grill. So. Wir sind unterwegs. Fasten, deswegen Fastenzeit. Wir fasten Ewigkeit. Wir sind von der Ewigkeit und wir gehen zurück in diese Ewigkeit. Aber in dieser Fastenzeit gibt es Versuchungen. Es gibt Versuchungen. Und ich gehe auf eine Geschichte ein in der Bibel, wo Jesus versucht wird, nach seiner 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste. Und ich lese dazu Matthäus 4, Vers 1 bis 11 und ich lese nach der Neues Leben Übersetzung. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm, denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und die Engel kamen und sorgten für Jesus. Eine sehr bekannte Geschichte. Vorab, es waren nicht nur drei Versuchungen, die Jesus dort aushalten musste, weil Lukas schreibt das Gleiche und Lukas schreibt, wo er sich 40 Tage lang aufhielt, dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war er sehr hungrig. Ich glaube, dass Jesus nicht nur dreimal versucht wurde dort, sondern dass der Teufel auf jede erdenkliche Art und Weise ihn in den 40 Tagen versucht hat, zu Fall zu bringen. Jede nur erdenkliche Art und Weise. Die letzten drei Angriffe, wahrscheinlich hat der Teufel gemerkt, es ist langsam, geht aufs Ende zu und ich muss ihn noch einmal richtig angreifen. Und diese drei Angriffe des Teufels gucken wir uns mal jetzt explizit an. Das gibt verblüffende Parallelen zu Anfang der Geschichte der Menschheit. Es gibt Parallelen zu uns und ich möchte mal damit anfangen. Und ich habe ein Bild rausgesucht. Hier sieht man nichts. Kennt ihr mal das erste Bild? Das sind eins zu weit. Na gut, lassen wir so. Moment. Herzlich willkommen. Machen Sie doch mal. Brauche ich das oder wollt ihr das? Gut, lassen wir es so. Dieses Bild ist eigentlich ein Bild, an dem ich hängen geblieben bin. Es gibt viele Bilder zu dem Thema Versuch in der Wüste, da ist dann so eine Figur mit Hörnern daneben und alles Mögliche. Das habe ich alles verworfen. Ich fand dieses Bild genial. wie Jesus da steht und wie der Teufel dort so hinten an ihm dran, mit dem Mund so fast am Ohr. Ja, sowas kommt mir bekannt vor. Ja, so, man kann ihn manchmal nicht abschütteln, diese Gedanken, diese Zweifel, diese Versuchungen. So, oh, das ist schon penetrant. Ja, das ist bei mir hängen geblieben, das Bild. Und das Erste, was er ihm fragt, ist: Wenn du der Sohn Gottes bist. Das ist eigentlich eine bodenlose Frechheit vom Teufel. Wenn du der Sohn Gottes bist, er weiß doch ganz genau, dass er der Sohn Gottes ist. Jedes Mal, wenn Jesus auf Dämonen trifft in den Evangelien, lesen wir, dass die Dämonen anfangen zu schreien: Was willst du von uns? Warum quälst du uns, du Sohn des Höchsten? Jedes Mal, wenn die Dämonen in der Gegenwart von Jesus sind, geben die sofort preis, wer er ist. Und hier kommt der Teufel um die Ecke und sagt: Wenn du der Sohn Gottes bist. Das sind Fragen, die sind gefährlich, so Fangfragen. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann ist es doch ein leichtes für dich, diese Steine hier in Brot zu verwandeln. Wenn du ein Christ bist, ein wahrer Christ bist, dann dürftest du doch nicht so leiden. Wenn du ein Christ bist, warum bist du dann krank? Wenn du ein Christ bist, warum fällst du dann immer über dieselbe Sünde, die dir dein Leben so schwer macht? Warum? Ergo, du bist kein Christ. Du bist nicht der Sohn Gottes. Du kannst die Steine gar nicht in Brot verwandeln. Kennen wir solche Fragen? Solche Fangfragen? Also ich kenne die, die kommen mir bekannt vor. Man hat manchmal so von sich so ein hohes Bild. Als Christ müsste man dies und dies erreichen. Und dann fällt man oder man wird schwach. Dann ist die Frage da: Jonas, bist du überhaupt ein richtiger Christ? Alle Christen haben damit kein Problem, aber du hast damit ein Problem. Solche Fragensteller, solche Infragestellen. Ganz am Anfang der Menschheit, als Adam und Eva dort mit Gott lebten, sie lebten eigentlich in Gemeinschaft mit Gott. Die haben Gott jeden Tag gesehen. Und sie wussten, Gott hat gesagt, ihr dürft alles hier in diesem Garten essen, außer von diesen Bäumen dürft ihr nicht essen. Und mit was kommt der Teufel um die Ecke? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft davon nicht essen? Also solche Fragen kommen mir bekannt vor, als kleiner Steppke und späterer Jugendlicher, wenn etwas verboten war, habe ich automatisch in meinem Inneren versucht, eine Umleitung zu finden, eine Rechtfertigung. Und ich habe da auf jede Nuance im Satzbau meiner Eltern gehört, die ich vielleicht damit nutzen könnte, um die Ausrede damit aufzubauschen, dass ich doch gemacht habe. Kennt ihr das? Oder war ich der Einzige, der so unterwegs war? Alles benutzt, um den Lehrer doch irgendwo zu umgehen. Und wenn es dann Strafe gab von den Eltern, noch versucht, dort rumzukommen, indem man wieder Dinge behauptet hat, die der Lehrer gesagt hat. Ihr kennt das alles. Ne? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Also wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle doch diese Steine in Brot. Wir lesen hier immer vom Teufel. Teufel kommt aus dem Griechischen und bedeutet Diabolos. Das heißt übersetzt der Verwirrer oder der Faktenverdreher oder der Verleumder. Johannes 8, Vers 44 steht: In ihm, wer ist ihm? Der Teufel, ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner. Und jetzt setzt die Bibel noch eins drauf: Er ist der Vater der Lüge. Jesus antwortet hier diesen Vater der Lüge: Nein, ein komplettes Nein. Die Schrift sagt, jeder Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Eine Argumentation mit dem Teufel, mit meinen Gedanken, mit meinen Sätzen ist sinnlos. Ist sinnlos. Erstens kann ich diesem Gegenüber überhaupt nicht vertrauen. Zweitens, meine Intelligenz reicht dazu nicht aus. Glaubt mir, er hat ein paar tausend Jahre Erfahrung, wie er Menschen zu Fall bricht. Und er hat schon ganz andere Größen zu Fall gebracht, wenn wir so die Geschichte betrachten. Bleib beim Wort Gottes, auch in deinem Leben. Wenn du Versuchungen leidest, bleib beim Wort Gottes. Man muss jetzt wirklich sagen, fokussiert euch auf Bibelverse. Bleibt dabei. Das Wort Gottes, entschuldigt, ich bin so, das Wort Gottes ist für mich allumfassend. Es ist die Grundlage für meinen Glauben, das Wort Gottes. Und dann oute ich mich als naiv, ich glaube dieses Wort Gottes wie ein Kind. Es ist so geschrieben und so nehme ich das für mich an. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Ich wurde jetzt auf einen Blog von einem Pastor bei Instagram aufmerksam gemacht, wo wirklich der Satz steht, wer sein Leben auf das Wort Gottes baut, hat auf Sand gebaut. Also komplett umgedreht zu dem, was das Wort Gottes ist. Aber ich verkünde und ich stelle mich auf dieses Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird uns in Versuchungen helfen. Das ist manchmal schwer zu verstehen. Manchmal ist das wirklich nicht einfach. Aber diskutiere nicht in deinen Gedanken, sondern gebrauche das Wort Gottes. Versteife dich auf Bibelverse. Jesus diskutiert nicht, ihr seht es, die ganzen Geschichten über Jesus diskutiert nicht einmal mit diesem Teufel. Er nennt nur die Schrift. Das ist ein Lernprozess, das musste ich auch lernen, aber man kann das aushalten. Man kann das umsetzen in sein Leben, indem man Bibelverse aufnimmt. Ich habe so einen Spindkalender, wenn ich meinen Spindbrief aufmache, da reiße ich dann jeden Tag ein Blatt ab und manchmal trifft diese Bibelverse genau auf den Tag. Gott ist erfahrbar. Mit dem anderen kannst du nicht rechnen. Lügen, Lügen, Lügen. Erste Versuchung lassen wir weg. Kommen wir zur zweiten, ich nenne es mal zweiten Angriff. Wenn du der Sohn Gottes bist, also er nimmt die mit auf den höchsten Tempelmauer, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Schrift zitieren, merken wir, kann der Teufel auch. Er hat das hier aus dem Psalm 91 gestohlen, das ist Vers 11 und 12. Spring, Jesus! Gott wird dich beschützen! Wenn du nicht springst, Jesus, dann hast du keinen Glauben. Spring, Jesus. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. In den letzten Jahren ist mir das ab und zu mal begegnet. Wirklich Sätze, die ich so gehört habe. Christen haben keine Allergien. Christen haben keinen Heuschnupfen. Christen brauchen keine Impfung. Die haben ein von Gott gegebenes Immunsystem. Christen brauchen keine Maske. Das ist gar nicht so lange her. Wenn die das doch brauchen, dann stimmt irgendwas im Glaubensleben nicht. Also wenn du Christ bist, wenn du Gottes Sohn bist, Jesus, dann musst du einfach hier runterspringen. Das ist ein Glaubensbeweis. Spring. Mit der Bibel in der Hand sind schon die härtesten Auseinandersetzungen geführt worden. Ich habe schon Gemeinden erlebt, die haben sich mit der Bibel in der Hand so entzweit, dass das dann auseinandergeflogen ist wie so eine Explosion. Was macht man da? Was sagt man da? Jesus sagt, die Schrift sagt aber auch aus, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Ich habe Christen erlebt, die wollten Länder einreißen. Länder einreisen, die wollten machen und tun, die haben so, wo ich da in Deutschland stand und habe gedacht, oh, hätte ich auch gern so einen Glauben. Und dann kam ein Windstoß, ein Lüftchen des Lebens und sie flossen dahin, war nichts mehr von ihnen gesehen. Und ich habe auch Christen erlebt, die harte Zeiten durchhaben, die mir, ja, kurz vorm Heimgang gespeichert haben, ich habe fast keine Kraft mehr, ich halte es fast nicht mehr aus. Es war Zeit, dass Jesus mich holt. Aber die haben festgehalten an diesen Glauben. Die haben nirgendwo Gott herausgefordert. Die waren demütig. Das ist auch ein gefährliches Wort, demütig. Da gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Es gibt Gläubige, die denken, ich muss so demütig sein, dass es schon für die Umwelt abstoßend wirkt. Immer traurig gucken. Kennen wir doch. Einfacher, lebenslanger Glaube, das reicht Gott voll aus. Da will keine Überhelden sehen, die im Glauben, was weiß ich, erreichen. Er will Menschen haben, die einen einfachen Glauben haben. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Punkt. Alles andere, was darüber hinausgeht, was an Kraft hinausgeht, das wird uns der Herr geben. Das wird er uns schenken, weil er kennt uns ja ganz genau. Er weiß, ihm kann ich das zumuten, er macht das. Heute Morgen die fantastische Frau hier mit der angenehmen Stimme, mit dem Essen dort, fantastisch. Ja. Jeder hat etwas, jeder ist zu etwas berufen. Ich war mal zu einem Gottesdienst, ich sage euch nicht, wo ich war, ein wahnsinniger Gottesdienst, da war es so bombastisch, dass ich dann nach 2 Stunden Lobpreis gar nicht mehr gewusst habe, wo hinten und vorne ist. Ja, und dann die Tambourins noch dazu, alles so rhythmisch, wo man gar nicht mehr gedacht hat. Ich habe dann auch aufgehört mit Singen, weil ich gedacht habe, ich muss noch nach Hause. Und da wurde ein kleines Mädel oder eine junge Dame nach vorne geholt. Dann ist sie, wo diese Dame proklamiert worden, was sie in ihrem Leben alles erreicht. Dass sie halb Afrika missioniert und du wirst niederreißen, Bastionen und du wirst. Und ich saß dort, ich habe dann bloß so gemacht, um Himmels Willen, Gott bewahre diese Jugendlichen, das kann dich kaputt machen. Ich brauche einen Glauben, der mir im Alltag hilft. Ich brauche einen Glauben, der mich durchträgt. Es ist nicht immer alles Sonnenschein. Einen einfachen Glauben. Mehr will Jesus gar nicht. Zu allen anderen wird er uns berufen. Ich komme nochmal auf den Psalm 91, den der Teufel hier gebraucht hat. Da fängt an im Vers 1, ist klar, Vers 1. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf dem ich traue. Ein herrlicher Bibelvers. Du bist mein Schutz. Du bist meine Burg. Alles andere ist Luftschlösser. Dritter Angriff. Ja, höchster Berg, dort in der Region. Und der Teufel zeigt dem Jesus mit einem Schlag alle Reiche dieser Welt. Mit den dazugehörigen Reichtümern. Und das ist schon was. Alle Reichtümer dieser Welt, alles gebe ich dir. Alles, was du siehst, alles. Weltherrschaft. Und jetzt lässt du die Katze aus dem Sack. Wenn du niederkniest und mich anbetest. Darum geht's ihm nämlich. Er hat von Anfang an ein Problem damit, dieser Teufel, dass er nicht angebetet wird. Die Bibel berichtet uns, er war einer der herrlichsten Engelsfürsten. Geschaffen, Schönheit, wunderbar, Macht, alles wunderbar. Und dann kam er auf die Idee, ich setze meinen Thron noch über den Thron Gottes. Und ich möchte, dass die Engel, dass Gott vielleicht sogar mich anbetet. Und das ist seine Prämisse. Er möchte angebetet werden. Ich schenke dir alles Reichtümer der Welt, wenn du mich anbetest. Was hat er zu Adam gesagt? Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Das ist sein Problem. Er wollte sein wie Gott. Und wir Menschen beten ihn an, so oder so. Entweder du betest Gott an oder auch unbewusst, du betest ihn an. Ihm reicht das ganz einfach. Ihm reicht das aus, wenn du Gott nicht anbetest. Das reicht ihm. Mehr braucht er gar nicht. Ein Mensch, der Gott nicht anbetet, der ist ihm, der gehört ihm. Der ist sowieso mit auf seiner Bahn unterwegs Richtung Verdammnis. Die Reaktion von Jesus ist hier eine ganz krasse. Scher dich fort von hier, Satan. Hier auf einmal nicht mehr von Teufel die Rede, sondern von Satan. Satan stammt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie Feind und meint jemand, der sich einem anderen entgegenstellt und ihn an seinem Tun hindern möchte. Scher dich fort von hier, Satan. Thema ist gegessen. Warum will er dort Jesus zu Fall bringen? Warum? Jesus ist auf diese Erde gekommen, um im Endeffekt hier für unsere Schuld zu sterben. Und wir Menschen brauchen nicht mehr zu tun, unser sündiges Leben einfach Jesus zu geben. Herr, gib du mir ein sauberes Leben. Alle Schuld, die ich habe, gebe ich bei dir ab. Alles. Ach, das haben wir schon so oft gehört, ne? Ganze Zeit. Ich von klein auf höre ich das, von klein auf. Was ist denn da dran? Du wirst Sünde nicht anders los als bei Jesus Christus. Alles andere ist ein Irrweg. Und dafür ist er hierher gekommen. Und dafür lebt er auf diesem Planeten. Und der Teufel will verhindern mit aller Macht. Bei Jesus hat er nicht geschafft. Er will verhindern, dass Menschen diesen Weg gehen. Es ist ganz einfach. Wir brauchen nicht in Askese zu leben. Wir brauchen nicht sonst was für Dinge zu tun. Wir brauchen nicht nach Mekka zu fahren. Wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen einen einfachen Glauben an Jesus Christus. Herr, hier nimm diesen ganzen Schmutz. Und was sagt die Bibel? Er wirft ihn dorthin. Wo wirft er ihn hin? Ins tiefste Meer. Und ich habe jetzt Cori den Burm in der Predigt gehört, er wirft die Sünden ins tiefste Meer und dann stellt er noch ein Schild auf, Angeln verboten, finde ich genial. Und das ist weg. Das ist vergeben. Es ist vergeben. Aber jetzt ist es bei mir manchmal so, dass der Flüsterer kommt, so wie auf diesem Bild, und da ist vielleicht doch noch was, Jonas. Nein. Es ist vergeben. Ein für alle Mal. Glaubt ihr das? Ja, Mann, hey, Feuer. Fällt mir gerade ein, da gibt es einen schönen Film, Bruce Allmächtig, hat ihn schon mal jemand gesehen, wo angeblich der Gott Urlaub macht und da steht so ein kleiner Aktenschrank an der Wand. Und da sagt er zu diesem Bruce, da sind die Karteikarten drin mit den Sünden, die du im Leben begangen hast. Und das ist bloß so ein schmaler Schrank. Und dann zieht er die Schublade auf und die Schublade geht auf, geht auf, geht auf, geht auf. Durch die ganze Halle durch und da hängt dann eine Schublade dran und dann ist das alles Karteikarten. Und die Bibel schreibt, der Ankläger ist ja auch der Teufel, der Ankläger der Brüder. Ja, wenn wir dann mal, oh, der Jonas, der hat hier, und der hat hier, und der hat hier, und der hat hier, und der hat einen Finger gezeigt, den Straßenverkehr, und der hat er hier. Und dann wird Jesus sagen, es ist vergeben. Ich weiß um die ganzen Dinge, es ist vergeben. Scher dich fort von hier, Satan. Nimm das bitte mit, wenn es mal wieder hart wird, wenn das Leben zuschlägt, wenn man nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Scher dich fort von mir. Lass mich in Ruhe. Ich gehöre zu Jesus Christus. Wir werden einmal ewig bei Gott sein. Das ist eine Zukunft. Wir haben das Thema ab und zu, meine Frau und ich, wenn wir so uns früh am Frühstückstisch verquatschen. Und heute früh sagte ich auch, das muss ja mal genial sein, wenn Jesus in der Regierung sitzt und du kannst dich dort zurücklehnen und weißt, das läuft, der macht das. Ich habe dort blindes Vertrauen. Alles Negative gibt's dort nicht mehr. Das klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder? In der Bibel schreibt Paulus, das, was kein Mensch je gesehen hat, das, was noch niemand gehört hat, noch nicht, das wird denen bereitet, die... Ach, du bist... Als Lehrerin würde ich sagen, danke, setzen eins. Denen bereitet, die an ihn glauben. 21. Jahrhundert, ich weiß noch, wo diese Jahrhundertwende war, da hat die Menschheit gejubelt, jetzt wird alles besser. Jetzt wird alles besser. Wir sind so eine aufgeklärte, so eine schlaue Gesellschaft. Jetzt kommen die goldenen Jahre. Und jetzt geschehen Dinge, wo man sagt, das ist nicht wahr. Mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen. Ja, Atomwaffen und was weiß ich. Und ich muss euch sagen, ich klammere mich an diesen Jesus Christus. Und das ist meine Maxime, das predige ich seit Monaten in Gemeinden. Wir sollten uns festmachen an diesen Glauben. Jesus Christus, es gibt nichts anderes. Festmachen, ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Ich will auch kein Untergangsprophet sein, aber der Glaube wird uns hindurchtragen. Nichts anderes sonst. 2007 habe ich so die ersten Schritte in der Gemeinde damals getan und habe so den Gottesdienst moderiert. Und da war eine ganz liebe Schwester, die sagte, der Jonas, der muss auf die Kanzel. Für mich waren der Schule schon Kurzverträge ein Albtraum. Der muss auf die Kanzel. Und warum fällt mir diese Schwester jetzt ein? Ihre größte Angst war, sie war alleinstehend, hatte nie von Gott einen Partner bekommen, bis ans Lebensende alleinstehend. Und ihre größte Angst war, dass sie irgendwie stürzt im Alter und in der Wohnung liegt und nicht gleich gefunden wird. Oder sie stürzt und wird dann tot irgendwie entstellt, gefunden. Das war ihre Angst. Davor hatte sie panische Angst. Und ich werde es noch vergessen wie heute. Das war der Gottesdienst am 1. Januar. Da haben wir noch bitte geredet und es war alles schön. Und in der Nacht zum 2. Januar war im Bett liegend eingeschlafen und in der Ewigkeit aufgewacht. Also Gott hat diese Angst der Frau ernst genommen. Ne? Und er hat sie ganz entspannt im Bett einschlafen lassen. Und sie ist in der Herrlichkeit aufgewacht und am nächsten Morgen hat man sie schon gefunden. Und da sage ich, wow. Es gibt nichts, was Gott zu klein ist, was dein Leben irgendwo Angst macht. Und es gibt manchmal Dinge, ich kann es euch sagen, die sind schlimm, weil die immer wieder dort bohren, ne? Immer wieder Angst machen. Gott nimmt das ernst. Schade, sie hat mich nie predigen gehört. Ich habe dann im Februar, März habe ich angefangen, die ersten Predigten zu halten. Ach, die weiß das. Die Christa, ganz liebe Schwester. Das ist unser Herr. Und das weiß auch der Feind. Das weiß er auch. Dass es für uns ganz einfach ist. Und er hat Zorn darüber, dass es für uns Menschen so einfach ist. Wir haben Gott noch nie gesehen. Ich habe ihn noch nie live gesehen. Ich hätte es gerne mal gehabt. Ich habe auch noch nicht mal von ihm geträumt. Was ich auch gerne hätte. Was so ein Powertraum, ne, wo man früh aufwacht und denkt, hoi. Aber ich halte an diesen Glauben fest und da schreibt die Bibel, das werden wir einmal belohnt bekommen. Selig sind die, die glauben und nichts sehen. Ich frage euch gar nicht mehr. Nichts sehen, sehr schön. Selig sind die, die glauben und nichts sehen, nie was sehen. Aber warum, wo kommt denn dieser Glaube her? Er hat uns zu sich gezogen aus lauter Güte. Da hat mich Klein Steppke in der Elemgemeinde zu sich gezogen aus lauter Güte. Er hat meiner Jugendzeit die Fäden nie locker gelassen, mal ein bisschen länger gelassen, den Jonas, dass er sich ein bisschen austoben kann. Aber nicht so zurückgezogen, das hätte ich bei manchen Kindern so gerne gemacht, ne? Sondern da hat er mit sanft. Das ist unser Herr. Der geht mit uns durchs Leben. An jeder Kreuzung ist er da und hofft darauf und gibt uns Hinweise, Macht. Und wenn ich dann an meinem Schreibtisch sitze und bastel so die Predigten zusammen, dann packt's mich manchmal. Die erste Predigt halte ich immer mir selber. Dann packt's mich manchmal. Und dann kommt noch dieser Vers 11. Und momentan ist es so, wenn ich früh auf Arbeit fahre, dann sage ich immer, hinten zieht dann jemand die Jalousie hoch. Ja, es wird heller. Es ist herrlich. Da verließ ihn der Teufel und die Engel kamen und sorgten für Jesus. Egal wie finster das ist, und es gibt wirklich finstere Episoden im Leben, in jedem Leben, es wird hell. Und der Teufel wird uns verlassen müssen. Und die Engel kamen und sorgten für ihn. Und wenn es mich dann packt mich das und dann fallen mir Lieder ein am Ende von der Predigt. Und meistens sind das Lieder, die dann unter die Haut gehen. Und dann suche ich immer, wie ist das Lied entstanden? Und bei dieser Predigtvorbereitung ist mir ein Lied, ich saß dann fertig, dann schreibe ich immer die vier großen Buchstaben drunter, Amen, Predigt fertig. Und dann habe ich mich so zurückgelehnt und habe gesagt, oh, mir ist wohl. Mir ist wohl? Da war doch mal was. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Wisst ihr, wie dieses Lied entstanden ist? Einige werden es wissen. Ich lese euch mal die Geschichte dazu vor. Im Jahr 1871 wird Chicago durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen verlieren ihr Leben und über 100.000 ihre Heimat. Ein Opfer dieser Katastrophe ist Horatio Gates Spafford. Er verliert bei diesem Brand sein gesamtes Kapital. Als Anwalt hatte er in Immobilien investiert, die nun nicht mehr existierten. Doch weitaus schlimmer für ihn war, dass sein einziger Sohn bei diesem Inferno ums Leben kam. Trotzdem setzt er sich für die Menschen der Stadt ein, die wohnsitzlos, verarmt und verzweifelt sind. Nach etwa 2 Jahren will er mit seiner Familie eine Reise nach England unternehmen, um später Europa zu bereisen. Spafford wird aber durch einen Geschäftstermin aufgehalten und schickt seine Frau und seine 4 Töchter mit dem Schiff voraus. Dieses Schiff kollidiert jedoch mit einem englischen Segelschiff und sinkt innerhalb kürzester Zeit. Seine 4 Töchter sterben. Seine Frau ist eine von den 47 Überlebenden des Unglücks. Er macht sich sofort auf den Weg zu ihr. Spafford hat allen Grund, Gott anzuklagen. Aber trotz all dieser Schicksalsschläge, die ihm und seiner Frau widerfahren sind, hält er fest an Gott. Ja, er lobt ihn sogar. Sein Glaube bewegt ihn dazu, von sich selbst auf andere zu schauen. So gehen beide 1881 nach Jerusalem und helfen dort den Menschen. Durch ihren Einsatz kommen viele Muslime und Juden zum Glauben an Jesus Christus. In all diesen Geschehnissen wird Spafford dazu inspiriert, 1876 dieses Lied zu schreiben. Mir ist wohl in dem Herrn. Und damit schließe ich meine Predigt und wir hören uns das Lied an. Amen.